will euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Es ist schön, wieder hier zu sein in Wächtersbach und euch alle zu sehen. Also die meisten von euch erkennt man, die anderen sind hinter ihrer Maske verborgen. Da muss man sich das dazu denken. Aber so ist es im Augenblick und ich glaube auch, du hast recht, wir freuen uns alle schon auf die Zeit, wo das ganz anders sein wird. Ich möchte gerne am Anfang beten und dann will ich euch reinnehmen in ein Thema, mit dem ich mich ein bisschen beschäftigt habe in den letzten Tagen, vielleicht Wochen. Was ist eigentlich der Unterschied? Wie verändert eigentlich ein Leben mit Jesus? Ich möchte gerne beten und dann mit der Predigt beginnen. Herr Jesus Christus, danke, dass wir jetzt zusammenkommen dürfen. Das war ja gar nicht so selbstverständlich, wenn man es richtig betrachtet. Haben wir in den letzten Wochen und Monaten erlebt, wie wenig selbstverständlich ist. Da war plötzlich kein Reisen mehr möglich, da war kein Umarmen mehr möglich, da ist kein Singen mehr möglich. Und jetzt gucken wir nach vorne her und hoffen, dass das alles bald wieder möglich sein wird. Und vielleicht übersehen wir die Dinge, die jetzt im Augenblick da sind, mit denen du uns jetzt im Augenblick segnest. Meine Mama, die hat immer gesagt, ach, es geht mir schlecht und hoffentlich wird es bald besser. Und irgendwie hat sie übersehen, was alles gut war. Du bist da. Dein Wort ist da. Es sitzen Menschen links und rechts und vor und hinter uns. Wir sind nicht alleine. So danken wir dir, Herr, dass wir jetzt gemeinsam hier sind und auf dich hören dürfen. Amen. Ich will euch eine Geschichte erzählen, die viele von euch sicherlich kennen aus der Bibel, aber ich will euch erstmal erklären, wie ich da hingekommen bin. Ich habe heute früh in meinem Büro gesessen und habe eine Bescheinigung, eine Art Zeugnis für einen jungen Mann aus unserer Gemeinde ausgestellt. Der ist weggegangen, um zu studieren und jetzt hat er für ein Stipendium sich beworben. Und um dieses Stipendium zu bekommen, da brauchte er jetzt so ein paar Leumundszeugnisse, hätte man früher gesagt. Es sind jetzt 11 Jahre in Frankfurt und 11 Jahre habe ich diesen Menschen begleitet. Als wir kamen, war das ein Kind. Und jetzt, nach 11 Jahren, ist es ein junger Mann und wir konnten sehen, und das ist eine der großen Geschenke, die ich habe in diesem Beruf, wir konnten sehen, wie Menschen sich entwickeln, wie sie heranwachsen zu Freunden Gottes. Und das hat mich tatsächlich sehr, sehr berührt, als ich da saß und dann seine ganzen Daten eintrug und wann hat er bei uns im Jugendkreis und wo war er in der Technik. Hinter all diesen Daten habe ich gemerkt, da ist ein Mensch und Gott arbeitet nicht so sehr an ihn, sondern er liebt ihn vorwärts. Und das weiß ich bei jedem von uns, das weiß ich bei jedem von euch. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, diese Geschichte zu erzählen, wo auch Menschen vorgelebt und vorgeliebt werden von Jesus Christus. Ich will euch vorlesen von Martha, Maria und Lazarus. Das sind Freunde von Jesus gewesen. Und immer wieder, wenn Jesus, da hat man so den Eindruck, so eine Auszeit brauchte. Also wenn er in den Shalom Gottes, in den Frieden Gottes eintauchen wollte, dann hat er entweder sich von Menschen separiert, hat die Einsamkeit gesucht, hat die Gegenwart seines Vaters gesucht oder er hat die Gegenwart seiner Freunde gesucht. Und das waren Maria und Martha und Lazarus, Geschwister, so heißt es in einem der Evangelien. Und sie hatten offensichtlich dieses offene Haus, in das Jesus jederzeit kommen konnte. Problem, und diese Geschichte kennt ihr sicherlich, Jesus kam oft nicht alleine. Das ist ja überhaupt die Schwierigkeit. Also ich und Jesus, das würde ganz gut funktionieren. Aber der bringt ja immer so viele Leute mit, die man dann auch kennenlernt. Und wo man so denkt, ach du liebe Zeit, was mache ich denn jetzt mit denen? So war das auch in dieser ersten Begegnung. Ne? Also Jesus kommt und er bringt die ganzen Jünger mit sich und die waren den ganzen Tag unterwegs gewesen und offensichtlich waren sie hungrig. Und dann setzen sie sich dahin und Martha beginnt in der Küche zu rühren und zu machen und zu tun. Und Maria, die Schwester, die genauso verantwortlich ist, setzt sich zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Und Martha kann so ihren Groll so ein bisschen runterschlucken und man ist ja auch gut erzogen und man weiß ja, was sich gehört und jetzt Leute angehen vor anderen, das macht man sowieso nicht. Aber irgendwann platzt ihr der Kragen und sie läuft zu Jesus und sie sagt, da sitzt meine Schwester, die mir eigentlich helfen sollte, kümmere dich das überhaupt nicht. Und Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir um vieles Sorgen, aber ich sage dir, Maria hat das bessere Teil erwählt. Und dann hört die Geschichte auf, denkt man. Aber tatsächlich ist es so, dass sie nur unterbrochen wird. Denn einige Zeit später, einige Jahre später, kommt eine ganz ähnliche Situation zustande. Jesus ist wieder unterwegs und er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und er weiß, sobald er in Jerusalem eintreffen wird, wird sich die ganze Geschichte zuspitzen. Die Feinde haben sich längst gruppiert. Er weiß, er wird mit ungerechten Vorwürfen überhäuft werden. Und im Grunde weiß er, ich werde sterben. Es sind die letzten Stunden in Freiheit. Und er überlegt, mit wem verbringe ich diese Zeit, bevor ich nach Jerusalem gehe. Und wieder entscheidet er sich für Maria und für Martha und für Lazarus. Die will ich noch einmal besuchen. Ich will noch einmal in den Frieden Gottes eintauchen. Und wieder öffnet sich die Tür. Wow, Jesus, du bist da, wie toll. Ui, du hast aber viele Leute mitgebracht. Die ganzen Jünger waren nämlich dabei. Man geht rein, man setzt sich wieder und es ist tatsächlich diese Begegnung 2.0, also fast eine identische Begegnung wie vor 2-3 Jahren. Und jetzt wollen wir mal schauen, was es verändert hat, 2 oder 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, ihn zu kennen, befreundet gewesen zu sein. Und da will ich euch vorlesen aus dem Johannesevangelium, das 12. Kapitel, die Verse 1 bis 11. 6 Tage vor dem Pessachfest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Und dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente ihm. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, von kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, nämlich Judas Iskariot, der ihn hernach verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben worden? Das sagte er aber nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben wurde. Da sprach Jesus, lass sie in Frieden. Es soll gelten für den Tag meines Begräbnisses. Denn Arme habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. In dieser Begebenheit, die Johannes hier aufschreibt, und er war ja selbst dabei gewesen, tauchen ganz unterschiedliche Leute auf. Da ist die Martha. Und interessanterweise ist es so, ihr erinnert euch, ich habe das erzählt, diese Abfuhr so ein bisschen, dieses Zurechtweisen von Jesus, Martha, Martha, du machst dir um vieles Gedanken, du läufst hin und du läufst her und du bist in der Küche und du bist hier, aber ich sage dir, diese Martha macht genau das Gleiche, was sie ein paar Jahre vorher auch getan hat. Es heißt nämlich, Jesus kommt zur Tür hinein und sie bereitet ein Mahl und sie dient ihm. Und jetzt wartet man schon förmlich darauf, dass Jesus sagt, Moment mal, habe ich es dir nicht schon mal gesagt? Jetzt setz dich her, jetzt hör mir zu. Und genau das geschieht nicht. Offensichtlich findet Jesus das gut. Denn eine Sache hat sich verändert. Und das ist Marthas Einstellung. Ein, zwei Jahre vorher hat sie genau das Gleiche getan. Sie hat Jesus willkommen geheißen, sie hat die Apostel eingeladen, sie hat sich in die Küche begeben, sie hat gekocht, getan, gemacht. Und dann hat sie ihre Schwester verurteilt. Und das kennen wir alle, oder? Wir alle kennen dieses Gefühl, das Martha umgetrieben hat, da in der Vergangenheit, das sagt, wenn der mithelfen würde, dann würde das hier viel besser laufen. Dann würde es mir viel besser gehen. Der enthält nicht Jesus was vor, im Grunde enthält er mir was vor. Und darauf hat Jesus sehr stark reagiert. Warum? Weil das die geschwisterliche Beziehung zerstört hätte. Die geschwisterliche Beziehung zwischen Martha, zwischen Maria und dann natürlich auch zwischen dem Bruder, zwischen Lazarus. Mein Punkt ist, offensichtlich ist es nicht das alles Entscheidende, was wir tun, sondern die Motivation ist die entscheidende oder ist der entscheidende Faktor. Es ist nicht entscheidend, was wir wann und wie tun, sondern weshalb wir es tun. Und da muss man sagen, ist Martha einen unglaublich langen Weg gegangen, den ich bei Weitem nicht zurückgelegt habe. Von diesem Pflichterfüllung und das macht man doch so und jetzt haben wir die Gäste und die müssen versorgt werden zu einem, Jesus ist da und ich will ihm etwas Gutes tun. Okay, schauen wir mal weiter. Und schauen wir uns mal Maria an. Maria in dieser ersten Geschichte, die ich euch erzählt habe, Jesus kommt, Jesus sitzt da, Jesus fängt an zu reden und sie sitzt zu seinen Füßen. Die kommt in dieser zweiten Geschichte ganz ähnlich gefühlvoll rüber. Also es ist ganz witzig, finde ich, dass diese beiden Schwestern so unterschiedlich sind. Die Martha ist die pragmatische, die sagt, was muss denn gemacht werden? Und die Maria, das ist so die emotionale, so das Gegenstück zu Johannes irgendwie. Die ist auch jetzt wieder dabei. Und dann steht sie plötzlich auf. Eigentlich hat ja Jesus gesagt beim letzten Mal, bleib bloß sitzen, verpass nichts. Aber sie steht auf und sie geht in ihr Zimmer. Und aus diesem Zimmer holt sie ein Behältnis, ein Tonbehältnis, in das ganz kostbare Salbe eingefüllt worden war. Menschen haben zu allen Zeiten Schätze gesammelt, Altersvorsorgen gesammelt und man konnte das in einer Form von Gold tun, man konnte das aber auch in einer Form von Parfum, Salbe tun. Also alles, was rar war, war tatsächlich kostbar. Und Maria hatte so ein Gefäß, das etwa ein Jahresgehalt wert war. Und sie kommt und sie zerbricht es über Jesus und diese Salbe fließt über Jesu Körper. Judas steht auf und er sagt, was für eine Verschwendung. Da draußen vor der Tür sitzen und stehen die Armen, die Benachteiligten, die Verwundeten dieser Welt. Und du, Maria, ziehst hier so eine religiöse Show ab. Statt das, was du hier verschwendet hast, was weg ist, zu verkaufen und dieses Geld den Armen zu geben. Dann sagt Johannes, Moment, das sagt er gar nicht, weil ihm die Armen am Herz liegen, sondern das sagt er, weil er gerne dieses Geld in seinem Beutel gehabt hätte, um davon einen Teil, mindestens einen Teil zur Seite zu schaffen. Trotzdem ist es eine interessante Frage. Es ist eine interessante Frage, ob jemand, von dem wir wissen, dass es ein Dieb ist, von jemand, von dem wir wissen, dass er es nicht gut mit uns meint, von jemand, von dem wir wissen, dass er so überhaupt nicht auf unserer Wellenlänge liegt, ob der nicht trotzdem die Wahrheit sagen kann. Überlegten wir uns das mal. Das finde ich immer cool, weil ihr alle kennt das, man sitzt in irgendwelchen Meetings, man sitzt in Vorstandssitzungen, irgendjemand kommt und sagt, das, was du da tust, das ist Mist. Und was ich mache, ist zu sagen, na, das sagt er ja gar nicht, weil das Mist ist, was ich gemacht habe, sondern weil der mich nicht leiden kann. Das sagt er ja, weil... Tatsächlich glaube ich, wenn es heißt, dass aus dem Mund von Kindern die Wahrheit Gottes spricht, dass sie auch aus dem Mund von Dieben sprechen kann. Oder von Menschen, die es nicht gut mit uns meinen. Ich glaube nicht, dass wir das Recht haben, nicht zuzuhören, nur weil wir die moralischen Grundsätze der Person, die etwas sagt, nicht so toll finden. Den Kritikpunkt, den ich an Judas habe, ist ein ganz anderer. An Judas würde ich kritisieren, dass er die Augen und die Nase und die Ohren nicht geöffnet hat. Denn Johannes beschreibt Folgendes. Maria geht und holt diese unverfälschte kostbare Nadel und sie salbt die Füße Jesu und trocknet mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Was passiert ist, dass Maria dieses Gefäß zerbricht und dann breitet sich dieser Duft aus. Und er breitet sich nicht nur aus auf der Höhe der Nasen der Menschen, die da sitzen, sondern das heißt, er erfüllt das ganze Haus. Der Duft steigt nach oben. Das ist ein Bild, das zum ersten Mal ganz am Anfang der Bibel auftaucht, als zwei Brüder ihre Opfer bringen. Und von dem einen Bruder heißt es, dass dieses Opfer, dieser Rauch, den dieses Opfertier produziert, nach oben steigt und alles ausfüllt. Das heißt, was hier geschieht, ist die Opferung Jesu. Ein Vorgriff darauf und das Zeichen, dass Gott es so will. Was damals bei Abel geschehen ist, das vollzieht hier Maria noch einmal nach. Und der Duft, die Annahme durch Gott steigt ganz nach oben. Okay, das war Martha. Das war mit so einem kurzen Seitengedanken auch Judas. Und das war Maria. Bleibt noch einer, Lazarus. Lazarus finde ich in dieser ganzen Geschichte die absolut faszinierendste Persönlichkeit. Ihr erinnert euch vielleicht nicht nur an die beiden Geschichten, die ich erzählt bzw. vorgelesen habe, vielleicht erinnert ihr euch auch an die andere Geschichte, in der Lazarus eine zentrale Rolle spielt. Er stirbt und Jesus ist noch zwei, drei Tagesreisen entfernt und kommt zu spät. Die beiden Schwestern laufen Jesus entgegen und sie sagen, unser Bruder ist gestorben, das wäre er nicht, wärst du nur da gewesen. Und man merkt den Vorwurf, man merkt fast die Bitterkeit in ihrer Stimme. Und dann zeigt Jesus, dass es für Gott niemals ein zu spät gibt. Das Grab wird geöffnet, die Leute sagen, oh, hör auf, der riecht schon. Und dann reicht Jesus von der Welt der Lebenden in die Welt der Toten. Und er macht Lazarus wieder lebendig und führt ihn aus dem Grab heraus. Das ist die eine Geschichte. Ein Mensch, von dem gesagt wird, Jesus hat ihn lebendig gemacht und er ist ein Freund Jesu. Und die andere Geschichte, und ich weiß nicht, ob es euch je aufgefallen ist, aber die andere Geschichte ist, dass Lazarus nie irgendetwas sagt. Dann könnte man sagen, das ist ein typischer Mann. Also da kannst du Essen kochen, da kannst du vom Toten aufwecken, der sagt einfach nichts. Was erstaunlich ist, oder? Denn niemand, außer Jesus, niemand hat in dieser Geschichte so viel zu erzählen wie Lazarus. Niemand von den Anwesenden ist je tot gewesen und dann lebendig. Wenn einer faszinierende Geschichten zu erzählen gehabt hätte, dann wäre es Lazarus gewesen. Aber in keiner einen Geschichte, weder bei dieser Martha, du machst hier um viel, noch in dieser Auferweckung, noch jetzt, sagt Lazarus auch nur einen Ton. Manches verändert sich und manches bleibt, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Ich habe Lazarus immer genommen als ein Versprechen Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt es recht schwer, über den Glauben an Jesus Christus zu reden, wenn ich einen bestimmten Kontext verlasse. Also so in der Gemeinde, das ist ja ganz klar, und in der Bibelschule auch noch, und mit meiner Familie, das geht auch noch, aber schon bei den Nachbarn, was machen Sie denn beruflich? Oh ja, ich bin Pastor, aha, ja gut, danke. Das fällt mir nicht leicht. Und das ist nicht richtig. Das will ich auf der einen Seite sagen. Also es ist nicht wirklich gut, weil ich manchmal einen Teil meines Lebens verberge vor Menschen und das ist weder für die noch für mich gut. Auf der anderen Seite ist diese Geschichte von Lazarus eine Geschichte, die sagt, du kannst mit Jesus befreundet sein, auch wenn du ein Stiller bist. Auch wenn du Gelegenheiten verpasst hast. Auch wenn du nicht immer und überall, wo es dran gewesen wäre, davon erzählst, was Jesus dir getan hat. Es ist keine Rechtfertigung. Aber es ist ein Aufschein der unglaublichen Gnade Gottes, der sagt, ich habe dich lebendig gemacht. Und jetzt sagst du darüber nichts. Du bleibst mein Freund. Ich finde das eine wirklich zu Herzen gehende Geschichte. Diese drei Geschwister, die diesen Frieden Gottes auf so unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren und weitergeben. Der eine Mensch, der aktive ist, der andere Mensch, der gefühlvolle ist, der dritte, der zurückhaltende, der stille ist und die uns zeigen, dass wir nie alles sein können. Dass wir deswegen unsere Geschwister brauchen. Dass es gut ist, dass wir nicht alles sind. Dass es okay ist, wir sind nicht Gott. Und dass wir trotzdem in unserer Gesamtheit von Gott geliebt sind. Ich glaube, dass Gott mit mir nicht zu Ende ist und ich glaube, dass er mit dir nicht zu Ende ist. Ich glaube, John Wesley hat es mal so gesagt, das Beste liegt immer noch vor uns. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was er damit gemeint hat. Vielleicht hat er die Ewigkeit gemeint und dann hat er auf jeden Fall recht. Aber vielleicht hat er sogar morgen gemeint. Oder in 2 Wochen. Oder in 2 Monaten. Das Beste ist, dass Gott uns begegnet. Und dass er uns so nimmt, wie wir sind, und so sich an uns freut. Amen.